Countdown zum Atomkrieg. Die USA unterstützen Raketenangriffe auf Russland. Hier erfahren Sie Moskaus Antwort. Neuer Zensurhammer der Globalisten. TikTok löscht Kanal von Auf 1. Jetzt müssen Sie die Aufklärung unterstützen. Und Wasserwerfer gegen das Volk. Vor 4 Jahren standen die Deutschen gegen das Infektionsschutzgesetz auf. Ihre Botschaft lautet, die Täter müssen vor Gericht. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Die Entscheidung der US-Regierung, ukrainische Angriffe mit Langstreckenraketen auf Russland zu erlauben, könnte zu einer massiven Eskalation führen. Die amtliche Moskauer Nachrichtenagentur TASS verwies in einem Beitrag auf die im Sommer geänderte Nukleardoktrin des Kreml. Demnach könne eine westliche Unterstützung für ukrainische Angriffe auf Russland als Grund für den Einsatz von Atomwaffen gewertet werden. Präsidentensprecher Dmitri Peskow nannte die Entscheidung gegenüber Reportern so wörtlich eine qualitativ neue Runde der Eskalation der Spannungen und eine qualitativ neue Situation in Bezug auf die Beteiligung der Vereinigten Staaten an diesem Konflikt. Der Vorsitzende des Ausschusses für internationale Beziehungen der Duma, dem russischen Unterhaus, Leonid Slutsky, erklärte, die nun erlaubten Raketenangriffe würden, Zitat, unweigerlich zu einer ernsthaften Eskalation führen. Viktor Bondarev vom Militärkomitee des Föderationsrates machte deutlich, die ukrainischen Raketenstützpunkte, an denen sich nach Ansicht von Beobachtern auch NATO-Offiziere aufhalten könnten, seien ein legitimes Ziel der russischen Armee. Auch aus den USA gab es Warnungen vor einer Eskalation. Donald Trump Jr., der Sohn des designierten US-Präsidenten, schrieb bei X, Zitat, es sieht so aus, als wolle der militärisch-industrielle Komplex sicherstellen, dass der Dritte Weltkrieg weiterläuft, bevor mein Vater die Chance erhält, Frieden zu stiften und Leben zu retten. Die Debatte um ukrainische Angriffe mit Langstreckenwaffen dürfte auch die Diskussion um eine Lieferung deutscher Taurus-Raketen erneut anfachen. Der als Silberjunge bekannte Wirtschaftsfachmann Thorsten Schulte hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als kritischer Bestsellerautor gemacht. Ein zentrales Thema war unter anderem der Rückgewinn der deutschen Souveränität. Mein Kollege Thomas Eglinski hat ihn in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gefragt, was der wohl zukünftige Kanzler Friedrich Merz mit seiner Forderung nach Lieferung von Taurus-Raketen an Kiew bezweckt.
Man will alles daran setzen, dass in den nächsten 2-3 Monaten hier weiter Öl ins Feuer gegossen wird, eskaliert wird. Also das genaue Gegenteil dessen, was man vor den US-Präsidentschaftswahlen den Amerikanern versprochen hat mit dieser berühmten Aussage, Trump würde innerhalb von 24 Stunden den Krieg in der Ukraine beenden. Merz hatte in einem Stern-Interview, welches am Sonntag ja veröffentlicht wurde, gesagt, er hat vorgeschlagen, der Regierung in Kiew das Recht zu geben, zu sagen, wenn das Bombardement auf die Zivilbevölkerung nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, werden die Reichweitenbegrenzung der vorhandenen Waffen gemeinschaftlich aufgehoben, also die Freigabe von den USA, von den NATO-Ländern. Falls das nicht ausreicht, wird eine Woche später der Taurus geliefert. Beim Taurus ist ganz interessant, dass der Kartenmaterial selbst in sich führt. Der braucht also nicht die Führung von NATO-Offizieren aus Frankreich, aus Großbritannien, wie das bei den Raketensystemen dieser beiden soeben von mir erwähnten Länder der Fall ist. Und ich kann nur nochmals sagen, zugespitzt, ja, wer Merz wählt, wählt den Krieg.
Das vollständige Interview mit Thorsten Schulte sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Die Ankündigung Washingtons, der Ukraine nun auch den Einsatz von Langstreckenraketen gegen Russland zu erlauben, hat das transatlantische Lager in Deutschland geradezu in Euphorie versetzt. So erklärte der frisch gekürte Kanzlerkandidat der Grünen, Robert Habeck, als Regierungschef würde er natürlich auch Taurus-Raketen an die Ukraine liefern. Wörtlich sagte er gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, die Antwort auf diese Frage ist ja. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz fordert ohnehin bereits seit langem die Aufhebung der Reichweitenbegrenzung für die Ukraine. Angesichts dessen sieht die FDP nun sogar neue Möglichkeiten, die Taurus-Lieferung auch gegen den Willen des Kanzlers zu beschließen. So forderte der liberale Fraktionschef Christian Dürr, der Bundestag solle die damalige Abstimmung wiederholen um den Einsatz der Marschflugkörper noch vor den Neuwahlen zu ermöglichen. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock stünde diesem Vorhaben sicherlich nicht im Wege. Ihrer Meinung nach sollten, Zitat, die Ukrainer nicht warten müssen, dass die Rakete über die Grenze fliegt. In Wiesbaden haben die Grünen am Wochenende eine neue Parteispitze gewählt. Vorsitzende sind nun Franziska Brandner, bislang Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck, und Felix Banaschak, der ehemalige Leiter der Fraktionsarbeitsgruppe Klimaneutral Wirtschaften. Beobachter sehen darin eine Absicherung für die Politik von Habeck, der als eigentlicher Tonangeber in der Partei gilt. Doch die Delegierten in Wiesbaden sandten noch eine andere Botschaft, meint Martin Müller-Mertens vor der Grünen Zentrale in Berlin.
Eines muss man den Grünen lassen, sie lügen selten. Im Gegenteil, Kriege erklären sie völlig offen und das immer im moraltriefenden Brustton der Überzeugung. So war es auch auf dem Parteitag am Wochenende. Ein Delegierter sprach von Friedenskanzler Scholz. Er meinte das als Schimpfwort. Ein anderer verlangte einen Friedensfrieden für die Ukraine, eine Floskel für den totalen Sieg über den russischen Konkurrenten um die globale Hegemonie. Dass solche Äußerungen aus dem Plenum der innerparteilichen Demokratiesimulation geplant wurden, ist unwahrscheinlich. Doch das macht sie noch gefährlicher. Denn die Grünen spielen ihre Rolle als Kettenhund der transatlantischen neuen Weltordnung eben nicht nach Drehbuch, sondern aus einem inneren Drang. Und dass die amerikanische Vormacht nach dem Wahlsieg von Donald Trump eher unsicher wirkt, steigert nur ihre Aggressivität. Und damit sind wir bei der Bundestagswahl. Denn der Parteitag war vor allem auch ein Zeichen an Friedrich Merz. Der von BlackRock zur CDU gewechselte künftige Kanonenkanzler braucht die Grünen und sie brauchen ihn. Denn Friedrich Merz verkörpert, wenn man so will, das alte Establishment, also das Finanzkapital, die Rohstoff- und Bodenspekulanten. Ihr Imperialismus basiert auf ökonomischen Interessen und folgt damit zumindest einer gewissen Rationalität. Doch diese Gruppe muss sich die Macht mittlerweile teilen. Mit den woken kosmopolitischen Funktionseliten, die sich den Staat und den öffentlichen Dienst zur Beute gemacht und mit dessen Geld ein Dickicht aus NGOs errichtet haben. Deren Drang zur Herrschaft basiert nicht auf materiellen Erwägungen, sondern aus einer ideologisch-moralischen Raserei. Völlig entfalten können sich beide Gruppen nur im Bündnis miteinander, indem der eine Teil die Ideologie autoritär durchsetzt und der andere unter diesem Dach seine Interessen vertritt. In der Politik nennt man solch ein Bündnis Koalition. Und genau die haben die Grünen der CDU angeboten.
Das sogenannte Kampagnennetzwerk Camp Act schweigt sich dazu aus, ob es auch im kommenden Bundestagswahlkampf linke Parteien mit großzügigen Spenden unterstützen wird. Eine Auf-1-Anfrage zu dem Thema ließ die NGO unbeantwortet. Anlass der Anfrage waren in der Spendendokumentation des Deutschen Bundestages aufgezeigte Parteispenden des Soros-finanzierten Vereins. Danach hatte Camp Act erst im August nicht weniger als 161.300 Euro an die Grünen gespendet. Daneben durfte sich auch die Linke über die ebenfalls stattliche Summe von 68.038 Euro freuen. Insbesondere im Landtagswahlkampf in Brandenburg unterstützte Camp Act gezielt die Direktkandidaten linker Parteien, um diesen zum Parlamentseinzug zu verhelfen. Damals war die Strategie allerdings nicht erfolgreich. Der frühere Bundesverteidigungsminister und ehemalige Berliner Justizsenator Rupert Scholz hat die Hausdurchsuchung bei einem Kritiker von Wirtschaftsminister Robert Habeck scharf kritisiert. Scholz, der gleichzeitig Staatsrechtler ist, sagte exklusiv gegenüber Auf1:
Als Politiker muss man auch bereit sein, um mal einzustecken. Also gleich zu klagen, wenn mich jemand in der Richtung versucht, ein bisschen madig zu machen, das halte ich für lächerlich. Und dass dann allerdings Der Strafrecht kann zum Zuge kommen, wenn ich Strafanzeige, wenn ich Privatklage erhebe wegen Beleidigung, wegen Verleumdung. Dazu bin ich berechtigt, auch als Politiker. Wenn das der betreffende Politiker getan hat, dass allerdings dann gleich mit Hausdurchsuchungen und Polizeieinsätzen in der Form gearbeitet wird, halte ich für völlig unverhältnismäßig.
Und wie Rupert Scholz die zunehmende Zensur im Internet kritisiert, erfahren Sie im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Knallhart Zensur. Der Angriff auf die freie Berichterstattung geht brutal weiter. Facebook hat auf 1 nach den Berichten über die neue Horrorspritze aus Japan vor knapp einem Monat radikal von seiner Plattform gelöscht und verbannt. Nach unseren einordnenden Meldungen über die Nominierung von Pharma-Lobby-Feindbild Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister wurde nun unser beliebter und in den Zuseherzahlen enorm steigender TikTok-Kanal von gestern auf heute ebenso eliminiert. Aufrufzahlen jenseits der 100.000er-Marke bei unseren aufklärenden Beiträgen waren dem System offensichtlich ein Dorn im Auge. Deshalb kontert es mit massiver Bekämpfung. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet sagt dazu wörtlich, die Agenda des Great Reset soll nicht ins Wanken kommen und es wird daher alles eiskalt zensiert und verboten, was ihnen im Weg steht. Und auch auf 1 wird offensichtlich mittlerweile als ernstzunehmende Gefahr für die Globalisten gesehen. Es sind weitere Zensurschläge gegen unsere Social-Media-Kanäle zu erwarten, vielleicht auch gegen Telegram, warnt Magnet. Er ließ deshalb einen Newsfeed auf der zensursicheren Internetseite von Auf 1 einrichten und er verweist auf den ebenfalls zensurfreien Auf 1 Newsletter. Gleichzeitig ruft der Auf 1 Chefredakteur alle Unterstützer auf, uns im Kampf für die Meinungsfreiheit und Aufklärung zu unterstützen und unsere Inhalte nun vermehrt auf allen sozialen Medien zu teilen und hochzuladen. Der Corona-Widerstand hat bewiesen, wir sind viele und gemeinsam können wir noch viel mehr Menschen über die Machenschaften der Globalisten aufklären. Der designierte US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. schafft offenbar bereits vor seinem Amtsantritt Fakten und scheint schon den Umbau des US-Gesundheitssystems zu planen. Denn nun soll der nächste Corona-Kritiker ein wichtiges Amt in der Gesundheitsbehörde NIH übernehmen, vermutlich sogar die Leitung. Es handelt sich um den indisch-amerikanischen Medizinprofessor an der Stanford-Universität, Jay Bhattacharya, der ausgerechnet selbst ein heftiger Kritiker der betreffenden Behörde während der Covid-Zeit war. Er war auch einer der Autoren der Great Barrington Declaration, eines offenen Briefs, der das Ende der drakonischen Covid-Maßnahmen forderte und von Hunderttausenden Menschen unterzeichnet wurde. Doch von Corona-Papst Anthony Fauci und dem damaligen Leiter der Gesundheitsbehörde wurde er damals heftig dafür angegriffen. Nun könnte er bald selbst die Leitung der wichtigsten Behörde der US-Regierung für Gesundheitsforschung übernehmen. Die über 27 separate Institute und Zentren und ein Finanzvolumen von 50 Milliarden Dollar verfügt. Damit dürfte zu hoffen sein, dass unter der neuen Leitung keine derart scharfen Zwangsmaßnahmen verhängt werden, wie in der Corona-Zeit. Am Samstag gedachte man am Schloss Artstetten in Niederösterreich des 1914 ermordeten habsburgischen Thronfolgers Franz Ferdinand. Dessen Urenkel Fürst Leo von Hohenberg hat zu diesem Anlass ein Statement zu den Herausforderungen der Zeit abgegeben und unter anderem die beabsichtigte global-zentralistische Steuerung sowie die Auflösung der kulturellen Identität kritisiert. Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer war vor Ort.
Das Schloss Artstetten in Niederösterreich. Hier liegt der habsburgische Thronfolger Franz Ferdinand begraben, dessen Ermordung vor über 110 Jahren zum Ersten Weltkrieg führte. Am vergangenen Samstag gedachte man ihm mit einer Totenmesse und einer Kranzniederlegung. Der Anlass? Franz Ferdinands Urenkel, Fürst Leo von Hohenberg, sprach für den Frieden. Er selbst nannte es ein Statement zu den Herausforderungen unserer Zeit.
Ich denke, die Herausforderungen unserer Zeit sind ist die Tatsache, dass wir sehr global, zentralistisch über Medien gesteuert oder zumindest versucht wird, unsere Gedanken zu steuern. Und ich glaube, da muss man einfach einmal einen Schritt zurücknehmen und sagen, Moment einmal, wo stehe ich da?
In seiner Rede kritisierte der Fürst unter anderem die Auflösung der kulturellen Identität, die Manipulation der Sprache sowie die politische Dominanz globalistisch-zentralistischer Strukturen. Die jüngsten Wahlerfolge von Donald Trump, Herbert Kickl und anderen interpretiert er durchaus als Zeichen des Widerstandes.
Ich glaube schon, dass also die letzten Jahre und Jahrzehnte die Politik offensichtlich nicht funktioniert hat oder halt zumindest nicht für die Menschen. Und hier versucht wird einfach zu sagen, bitte mal anders.
In Österreich forderte zuletzt Karl von Habsburg eine stärkere Unterstützung der Ukraine. Ronald Schwarzer, der zur Veranstaltung geladen hatte, spricht von einem bewussten Kontrapunkt.
Es ist ein sehr trauriges Kapitel, das Karl von Habsburg in diesen Kreis der Kriegstreiber eingestimmt hat. Und da ist es umso wichtiger, einen deutlichen Kontrapunkt zu setzen und zu zeigen, dass es im kaiserlichen Geblüt auch sehr mutige und tapfere gibt, die sich nicht scheuen, hinauszutreten und ihre Meinung zu bekennen.
Das gesamte Interview mit Fürst Leo von Hohenberg sehen Sie unter www.auf1.tv. Jetzt ist es offiziell. Nach den medial betitelten Schlafwagensondierungen haben ÖVP, SPÖ und NEOS heute den Beginn von Regierungsverhandlungen bekannt gegeben. Zur Erinnerung. Vor 7 Wochen haben die Österreicher einen neuen Nationalrat gewählt. Die FPÖ erzielte als Wahlsieger ein historisches Ergebnis, wurde daraufhin aber von den anderen Parteien von den Regierungsverhandlungen ausgeschlossen. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz spricht angesichts der heutigen Bekanntgabe von einem schwarzen Tag für die Demokratie und sagt wörtlich, die Systemparteien wollen einen Kurswechsel um jeden Preis verhindern und sich mit allen Kräften an der Macht halten. Der Wählerwille ist ihnen egal. Der große Verlierer ist unser schönes Land und seine Menschen. Nehammer, Babler und Meindl-Reisinger betonten gleichermaßen, dass der Ausgang der Verhandlungen noch offen sei. Am kommenden Wochenende wird in Österreich jedenfalls wiedergewählt und der Ausgang der Landtagswahlen in der Steiermark könnte laut Beobachtern durchaus erhebliche Auswirkungen auf die Regierungsverhandlungen auf Bundesebene haben. Auf 1 wird exklusiv berichten. Die deutsche Bundesregierung schweigt weiterhin zu der Frage, ob es innerhalb der als sächsische Separatisten bezeichneten Gruppe V-Leute deutscher Geheimdienste gab. Eine parlamentarische Anfrage des Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich, die auf 1 exklusiv vorliegt, ließ das Ministerium des Inneren inhaltlich unbeantwortet. Dazu berief sich das von Nancy Faeser geführte Ressort unter anderem auf Gründe des sogenannten Staatswohls. Doch auch die weitere Begründung liest sich interessant, denn das Ministerium gibt explizit an, eine Antwort könne, Zitat, das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefährden. Eine zumindest auffällige Formulierung, die den Einsatz von V-Leuten in dem vermeintlichen Terrorkommando mit keinem Wort ausschließt. Auch auf 1 war bei Recherchen zu diesem Thema bereits auf eine Mauer des Schweigens in der Faeser-Behörde gestoßen. Nicht nur die Entscheidung für Raketenangriffe auf Russland hat die Lage zwischen Moskau und Kiew erneut verschärft. Mehr zu diesem Thema sehen Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Unter dem Motto »Der Staat sind wir« haben die Grünen am Wochenende ihren Bundesparteitag durchgeführt. Dabei wählten sie unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Kanzlerkandidaten. Der Leitspruch der Veranstaltung erinnerte Beobachter an den Ludwig dem 14. zugeschriebenen Satz »Der Staat bin ich«. Der Berliner BSW-Vorsitzende Alexander King sieht seine Partei dezidiert nicht als politisch linksstehend an. Gegenüber der Zeitung ND sagte er, Grund sei, dass die Leute heute unter links etwas anderes verstehen, als das ursprünglich mal der Fall war. Wo sich das BSW im politischen Spektrum einordnen will, ließ der Politiker dagegen offen. Die Zahl der Beschwerden über Postdienstleister sind in den ersten 9 Monaten dieses Jahres um 25% angestiegen. Rund 90% betreffen dabei den Branchenführer. Dies gab die dafür zuständige Bundesnetzagentur bekannt. Dennoch will die Deutsche Post im kommenden Jahr ihr Porto um mehr als 10% anheben. In einer konzertiert wirkenden Aktion haben mehrere österreichische Journalisten die Plattform X verlassen. Unter ihnen ist etwa der Moderator der ORF-Sendung ZIP2, Armin Wolf, und die Nachrichtenchefin von Puls 4, Corinna Milborn. Die polnische Luftwaffe hat am Wochenende Kampfflugzeuge an die Grenze zur Ukraine verlegt. Zudem wurden die Luftabwehrsysteme in Alarmbereitschaft versetzt. Nach offiziellen Angaben reagierte Warschau damit auf verstärkte russische Angriffe gegen Energieeinrichtungen in der Ukraine.
Wer sind die Profiteure der selbstverstärkenden mRNA-Injektionen? Der Hersteller, das US-Biotechnologieunternehmen Arcturus Therapeutics, befindet sich ausgerechnet im Besitz des undurchsichtigen Vermögensverwalters BlackRock. Die US-Investmentgesellschaft mit Partnerschaft zum Weltwirtschaftsforum ist gar der zweitgrößte Anteilseigner des Pharmakonzerns. Gesponsert wird dieser wiederum von der Bill und Melinda Gates Foundation. Erst im letzten Monat gab es etwa eine Finanzspritze von fast $1 Million. Und auch die Entwicklung der als noch gefährlicher geltenden Präparate nimmt an Fahrt auf. Denn nun genehmigte die US-Zulassungsbehörde FDA die Phase-1-Studie der ersten Vogelgrippe-Injektion von Arcturus. Vor einer vorprogrammierten Katastrophe warnt etwa die US-Biochemikerin Jessica Rose. Denn die Injektion weise, Zitat, große Warnsignale auf. Doch in Japan wird bereits ein Präparat des Pharmakonzerns Arcturus verimpft gegen Covid. Dieses Präparat soll nun auch in der EU kommen. Die Arzneimittelagentur EMA prüft bereits den entsprechenden Antrag. Der wohl nächste Kanzler Friedrich Merz dürfte den neuen Impfstoff vermutlich begrüßen. Denn er hat selbst mehrere Jahre für BlackRock gearbeitet. Einen der wohl mächtigsten und undurchsichtigsten Konzerne weltweit. Erinnern Sie sich noch an die Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen am 18. November 2020 in Berlin? Genau heute, vor 4 Jahren, versuchten die Schergen des Systems in Berlin, friedliche Bürger mit Wasserwerfern von der Straße zu spülen. Doch in den folgenden Monaten wurde eines deutlich. Was in Berlin begann, erfasste bald das ganze Land in einer Welle aus Spaziergängen und Protestzügen. Damals wurde nachdrücklich gezeigt, wer der Souverän in Deutschland ist. Nämlich das deutsche Volk. Das politische Berlin täte gut daran, dies nicht zu vergessen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.